Hallo ihr Lieben da draußen. Der Bern ist wieder da mit der Plauderecke on the road. Wir haben jetzt so den letzten schönen Sommertag wahrscheinlich und ich bin beim lieben Christian Endres. Grüß dich Christian.
Hi Bernie und hallo zusammen. Es wird langsam Herbst in Gotham City.
Der Herbst in Gotham City, der ist wesentlich schlimmer als das, was wir hier haben. Wir haben hier noch so einen ganz lauen Tag, schön im Garten beim Christian, der aber schon eine Weile wieder mal nicht mehr gemäht ist, aber ist auch nicht so dringend mehr. Ne?
Ich warte immer, bis du kommst und in voller Hoffnung, dass du deine Schulden endlich mal begleichst.
Ich wurde tatsächlich schon gefragt, ja, von Kunden, ob ich denn jetzt endlich bei dir gemäht hätte nach dem Podcast.
Das ist also alles, was bei euch hängen bleibt, ja?
Ja, heute sind wir da und wollen ein bisschen über Batman plaudern. Das hat mit dem Spider-Man ganz gut funktioniert, haben wir so unsere Spider-Man-Tipps durchgegeben und da sind die Leute gut drauf angesprungen, haben dann selber auch noch ein bisschen Spider-Man-Tipps geschickt und sowas. Sehr schön. Also das war nice und insofern haben wir gesagt, jetzt machen wir einfach mal Batman.
Und es hat ja auch kalendarische Gründe, nicht nur wegen dem Calendar-Man. Am 20. September ist ja der Batman-Tag.
Genau, da hat ja Panini wie jedes Jahr wieder dazu aufgerufen, macht dann wieder ein Gratisheft, Variant-Cover, Postkarten und auch einen so einen Jubiläumsband.
Naja, also der Redakteur, der die Vorworte dafür geschrieben hat, ich habe keine Ahnung. Der darf ja nicht genannt werden. Nee, also ich habe das Vorwort wieder geschrieben und die Klappentexte und so, wie für die meisten Batman-Publikationen ja der letzten 15 Jahre. Ja. Und wir nennen das Teil Souvenirband.
Weil Souvenirband.
Der Gedanke ist halt einfach, du gehst zum Batman-Tag in den Laden und nimmst dir halt ein Souvenir mit und da ist dann das mit der Jahreszahl so verortet und das ist dann ein Souvenir.
Naja, das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee, finde ich.
Ja, und das ist auch eine nice Zusammenstellung, hat mein Chefredakteur in Italien gemacht. Das ist unter anderem das Schottland-Abenteuer von Batman, Bruce Wayne drin, das Frank Whiteley gezeichnet hat. Das gab es schon ewig nicht mehr.
Naja gut, dann steigen wir doch einfach mal ein. Wie bist du denn zu Batman überhaupt gekommen?
Die Frage wird in Ihren Antworten wahrscheinlich einen kleinen Generationenkonflikt bereithalten zwischen dir und mir mal wieder.
Du willst wieder auf mein hohes Alter hin.
Naja, du hast halt in Schwarz-Weiß angefangen und ich schon in Farbe.
Bei mir ist immer noch alles Schwarz-Weiß.
Wie Farbe. Es ist tatsächlich so bei mir gewesen. Ich denke, es waren Wiederholungen. Das erste, was ich als Kind gesehen habe mit Batman, war die Adam West-Fernsehserie, die im Free-TV irgendwie vormittags lief.
Ich glaube, die gab es bei mir noch gar nicht. Die ist erst später überhaupt rübergeholt
worden. Die kam ziemlich spät auf Deutsch.
Okay, ja, das. Da habe ich Glück gehabt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nie irgendwas mit Batman angefangen, wenn ich das gesehen hätte.
Ja, als Kind war das schon faszinierend. Ja. Heiliger Sandstrudel Batman oder sowas und
Anti-Bat-High-Spray.
Das war im Film. Ja. Also wenn du so 4 oder 5 warst, war das cool genug. Ja, okay. Und dann habe ich ja das Glück gehabt, dass ich in den 90ern direkt zur coolsten Batman-Animated-Serie überhaupt gekommen bin. Ja. Die von Bruce Timm und Paul Dini.
Das war dann richtig gutes Zeug.
Das war richtig gutes Zeug. Ja. Und die Comics dazu waren sensationell gut, die Batman Adventures.
Das war ja der Grundstein für Dino. Richtig. Für den Erfolg von Dino.
Richtig,
bis zur Aktiengesellschaft hochgearbeitet haben dadurch.
Das war ein sehr deutscher Satz, muss ich sagen. Die waren sehr erfolgreich, die waren sogar eine AG. Ja,
ich bin Kaufmann gelernt, hallo.
Ja, das merkt man. Nee, aber ja, das war genau die Zeit und Batman Adventures und das Gold-Variant-Cover, wo da damals im Kiosk und im Laden waren. So. Mhm. Das waren so die Einstiegssachen bei mir. Bei Batman, also multimedial bin ich eingestiegen. Die Comics habe ich dann erst ein bisschen später verfolgt.
Also bei mir war es natürlich wie immer der Flohmarkt oder halt Comiclädchen oder wo es halt dann irgendwie Comiclädchen gab und da hast du natürlich auch immer mal ein Superman-Batman-Heft gefunden, auch nicht wieder bruchstückhaft, aber das war ja damals wurscht, weil das waren ja alles abgeschlossene Sachen.
Das waren immer Hedke und Ehapa dann noch, ne?
Na, Hedke war schon später, mit Ehapa fing es an, genau. Ehapa-Heftchen, Superman-Batman alle 2 Wochen am Kiosk, die es gab und dann eben alte gefunden und dann Batman-Sonderheft, was dann schon, was wir damals nicht wussten, die Brave and Bold-Serie eigentlich abgebildet hat, weil da eigentlich immer ein anderer Charakter mit dabei war. Mhm. Das hast du nur damals nicht gecheckt. Aber das war schon ganz gut, weil du dadurch unglaublich viele Figuren hast kennenlernen können. Da war dann mal der Deadman schon dabei. Was dann wirklich spannend war, war dann der erste Batman-Superband, in dem die allererste Batman-Geschichte natürlich drin war, wirklich die ganz, ganz frühe Geschichte und dann eben Sachen aus jedem Jahrzehnt so ungefähr, was jetzt heute in der Anthologie drinnen wäre.
Also du hast tatsächlich relativ früh Golden Age Batman dann gelesen.
Ich habe Golden Age Batman gelesen und dann aber auch schon Silver Age Batman, was dann eher eigentlich wieder schwächer war, weil das ja dann so unglaublich albern war.
Ähnlich diese Science-Fiction-Sachen und so und der Humor der TV-Serie mit Adam West.
Genau, ähnlich dieser Serie. Und da waren dann so geile Geschichten wie diese Gang, die immer alles abgekürzt hat, wo man dann irgendwie was total schwachsinnig war, ja, weil sie einfach jeden Satz irgendwie dann eben nur die Wörter mit dem Anfangsbuchstaben sich zugerufen haben und jeder wusste dann da, was zu tun wäre. Und Batman hat es natürlich sofort durchschaut. Logisch,
der alte Codeknacker.
Aber das war so super hohl. Aber es gab dann relativ bald schon geile Geschichten in den Superbänden. Der Superband 3 war es meines Wissens nach. Da haben die Verbrecher sich zusammengetan und haben so einen Wettkampf gemacht, der dann auch mit Wettquoten betituliert war, ja, so, also sie wetten, wie gut sie sich gegen Batman stellen können und in Gotham möglichst viel Verbrechen begehen können. Und es war dann schon eine ganz witzige Geschichte, die sich über mehrere Teile, also anscheinend den ganzen Superband durchgezogen hat. Und das fand ich dann schon wieder richtig geil. Da musste er richtig detektivisch arbeiten und das war echt eine urige Sache. Und das absolute Highlight war dann der, ich glaube, das war der 9. und der 10., da waren die Neil Adams Geschichten drin.
Klar.
Und da hat es mich dann komplett weggebeamt. Und die gab es damals alle schon relativ zur gleichen Zeit. Die habe ich nur halt dann so am Flohmarkt so zusammengefunden erst. Mhm. Und das war schon richtig gutes Zeug.
Dann, ja klar, da zur Einordnung. Wir haben jetzt gerade gesagt, Batman war so ein bisschen cheesig, war so ein bisschen lustig, genau, und ein bisschen albern. Und in den 70ern haben halt Danny O'Neill, Neil Adams und der Editor, genau, Julie Schwarz gesagt, genau, wir müssen Batman wieder zu seinen detektivischen und dunkleren Wurzeln führen. Und das haben die halt in ein paar Comics relativ schnell gemacht. Und plötzlich hattest du wieder diesen etwas düsteren, ernsteren Mitternachtsdetektiv. Figuren wie Two-Face, die vorher durch den Comics-Code gebannt waren, sind zurückgekehrt. Ja. Der Joker ist vom Spaßmacher langsam auch wieder zum verrückten Irren geworden.
Der durfte dann auch wieder killen und nicht ganz nur genau irgendwie einen zum Lachen bringen.
Und natürlich haben sie in der Zeit dann auch Ra's und Talia al Ghul eingeführt, was ja auch genau sehr, sehr wichtig war. Und natürlich, Neil Adams, das Artwork war natürlich auch ein Quantensprung damals. Dieses hyper anatomisch korrekte, trotzdem wahnsinnig dynamisch. Ja. Er war ja gelernter Modezeichner, das hat man auch gemerkt. Die Figuren hatten einfach diese Anatomie drin. War ja schon bei Marvel bei den X-Men so und so hat er bei DC dann weitergemacht.
Der hat dann einfach, auch die Posen waren auf einmal ganz anders, ne? Ja. Wie Batman dastand und wie dann das Cape gefallen ist über seinen Rücken dann so.
Da war immer Bewegung drin.
Ah, das war irre. Und Aparo war schon auch sehr, sehr gut und den mochte ich auch und die haben ja ein bisschen Ähnlichkeit auch. Aber der Neil Adams war einfach nochmal so ein, ne?
Beide waren halt unheimlich slick, würde man heute sagen. Ja, so ein geschmeidiger, eher schlanker Batman, aber das hatte schon was. Ja. Diese Ästhetik der 70er war nicht umsonst sehr prägend, was den Dunklen Ritter angeht. Und er war ja auch immer ein blauer Batman, sollte man auch noch sagen.
Ja.
Ja, gab ja die letzten Jahre sehr viel Schwarz und Grau, aber das war echt noch der klassische blaue, der Tänzer sozusagen.
Ja, das waren wirklich so meine Batman-Wurzeln.
Ja, wir haben ja gesagt, wir arbeiten uns wieder so ein bisschen durch die Jahrzehnte. Mit dem Golden Age in den 40ern haben wir angefangen. Also Batman hat ja 1939, ein Jahr nach Superman, in Detective Comics 27 sein Debüt gegeben. Robin kam dann schon relativ früh dazu, der erste Dick Grayson. Das war eben das Golden Age. Dann war das eher alberne Silver Age. Dann haben wir eben die Revolution wieder durch Neil Adams und Dennis O'Neill, die ihn düsterer gemacht haben. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon in den 80ern.
Ja, wir sind da schon, genau.
Genau, wir springen schon in die 80er, 86, 87, wo Batman so richtig finster wurde, und zwar durch genau einen Kreativen, nämlich Frank Miller.
Und da ist er wieder, ne? Mein großer Liebling, also zumindest aus der Zeit.
Genau, über Sin City reden wir ja nicht mehr, aber Batman und Frank Miller, das war halt ein großer Baustein dieser Comic-Revolution in dieser Ära neben Watchmen. Ja. Ich zähle immer noch gern Spider-Man Cravens Letzte Jagd dazu, aber eigentlich, wenn man nur Watchmen und Dark Knight Returns sagt, macht man auch nicht so viel falsch, weil das sind schon die beiden Meilensteine.
Also es waren auf jeden Fall die Meilensteine, die das Superhelden-Genre komplett verändert haben.
Genau, also wahrscheinlich kennt ihr es ja alle. Also Dark Knight Returns, die Rückkehr des Dunklen Ritters, ist der gealterte Bruce Wayne, der fast nicht mehr in sein Kostüm passt, aber in der nahen Zukunft nochmal zurückkehrt, um gegen die Korruption, die Freaks und das Böse in Gotham anzutreten. Ja. Das hat Frank Miller sowohl geschrieben als auch gezeichnet. Er hat auch die Seitensprache und die Formsprache der Batman-Comics dadurch verändert. Diese Talking Heads mit diesen Nachrichtenköpfen zum Beispiel und sowas. Das ist dann was auch die Image-Leute in den 90ern, Todd McFarlane, Spawn sehr beeinflusst hat. Es war ein super brutaler, harter Batman. Es war politisch zeitgenössisch auch, weil es ja auch eine aufwühlende Zeit in Amerika war, die er da aufgegriffen und verarbeitet hat. Und während er zum einen eben diese Zukunft von Batman gezeigt hat, diese nahe Zukunft, diese Batman-Dystopie, hat er zusammen mit Zeichner David Mazzucchelli kurz darauf, nach der Crisis of Infinite Earth, wo ja die DC-Community neu gestartet wurde, da hat er dann ja nochmal Batman Year One, Batman das erste Jahr gemacht. Und das ist ja genau so ein Meilenstein.
Das ist auch ein herausragender Band, der einfach den Ursprung von Batman nochmal neuzeitlicher erzählt. Ja. und damit auch nochmal auf ein neues Level hebt.
Und ich würde auch sagen, das ist auch wirklich ein Evergreen, allein schon wegen Mazzucchellis Artwork, und die bringen ja jedes Jahr eine größere Neuausgabe davon heraus, mit Original Schwarz-Weiß oder wie auch immer. Diese Zeichnungen, die sind zeitlos gut, und das ist nicht bei allen Comics so, aber bei diesem Comic ist das so. Ja. Außerdem ist es ein herausragender Krimi, und es ist ja gleichzeitig auch die Origin von Selina Kyle und die Origin von Jim Gordon. Es ist ja nicht nur eine Batman-Bruce-Wayne-Geschichte.
Nein, es ist wirklich dieses erste Jahr. Es ist eine Gotham-Geschichte, es ist eine Geschichte dieser Welt, dieser düsteren Batman-Welt.
Krimi, Mafia, alles drin.
Und es ist vom Zeichenstil auch sehr verträglich für alle, ja, weil es gibt ja dann Leute, die sagen, zum Beispiel mit einem McFarlane-Stil, das ist ihnen zu wild, da kommen sie nicht klar. Oder auch mit einem Frank Miller-Stil ist ihnen out of the panel, kommen sie auch nicht zurecht. Und der Mazzucchelli-Stil, der passt da unglaublich gut drauf, um jeden abzuholen. Ja.
Obwohl er nicht Mainstream ist, er ist ein wahnsinniger Ausnahmekünstler. Er ist auch nicht zu glatt, er ist nicht zu schmutzig, der ist genau bei allem mittendrin.
Ja.
Und trotzdem herausragend.
Und wenn heute jemand kommt zu mir in den Laden und sagt, du, ich möchte mit Batman anfangen, was kann ich denn da nehmen? Da sage ich, ja, fang doch mit dem ersten Jahr an. Ja. Was gibt's denn Besseres? Du hast die Geschichte einfach nochmal von Anfang an geil präsentiert.
Wenn man der Sache sozusagen einen Makel andichten wollte, dann könnte man natürlich sagen, dass Batman im Kostüm erst wenig oder spät, nicht von der ersten Seite Batman-Action hast. Aber das wird aufgewogen durch so gutes Storytelling, so gutes Krimi- und Gotham-Feeling. Ja. Bin ich ganz bei dir. Der beste Tipp als Batman-Anfang, das erste Jahr, auch weil es so ein bisschen gehobener ist. Das geht nicht sofort so in die Pulp- oder Trash-Ecke auch oder in die reine Action-Kiste, sondern das hat Anspruch auch.
Ja, es hat Anspruch, und da gibt es eigentlich kaum was groß polarisieren könnte, wo man sagen könnte, nee, das ist nicht stimmig oder das passt nicht.
Ne? Ich kann es verstehen, wenn Leute sagen, das Dark Knight Returns ist mir ein bisschen zu abgefahren, aber bei das erste Jahr kenne ich auch echt nur den Konsens, ist großartig und Meisterwerk. Ende der 80er haben sich die Meisterwerke und die Highlights bei Batman sehr dicht gedrängt. Denn wenn wir überlegen, 86 und 87 hatten wir Dark Knight Returns und Year One, die Batman am Anfang und am Ende seiner Karriere komplett neu definiert haben, und das bis heute. Und ein Jahr später, 88, im März 88 schon, haben Alan Moore und Brian Bolland Killing Joke vorgelegt.
Ja, das wäre der dritte auch auf meiner Liste gewesen, oder wir haben uns ja auf diese Liste geeinigt. Das ist einfach auch nochmal ein grandioses Werk, das einfach auf den Wahnsinn der beiden Figuren ein bisschen mehr Augenmerk lenkt. Die vordergründige Story, die ist schnell erzählt, ne? Joker
greift Barbara Gordon an der Haustür an, schießt sie nieder, deswegen landet sie im Rollstuhl und wird die nächsten Jahrzehnte in den Comics zu Oracle. Jim Gordon wird entführt, also der Joker und seine Schergen foltern ihn in einem alten Rummel, auf einem alten Vergnügungspark. Batman muss ihn befreien, und dabei kommen sich er und der Joker als Spiegelbilder mal wieder sehr, sehr nahe.
Genau, und diese Spiegelbildgeschichte ist das, was ich meinte, eben, dass Batman bemerkt, dass sein Wahnsinn und seine Besessenheit, die dem Joker gar nicht so weit entfernt ist.
Was ja auch damit spielt, dass erst nach Batmans Auftauchen Verrückte wie der Joker kamen. Und was natürlich bei Killing Joke noch wichtig ist, es ist die Origin des Jokers, der ja eigentlich immer von sich behauptet, er hat verschiedene Origins. Mhm. Und Alan Moore und Brian Bolland haben dann die gemacht mit dem Anführer der Red Hood Gang, der in diesen Säuretank fliegt im Kampf mit Batman und seiner Gang. Der glücklose Comedian mit der schwangeren Frau zu Hause. Und der wird dann zum Joker. Und diese Story war ja ein Prestigeheft, und das war eigentlich nicht als im Kanon gedacht. Alan Moore hat sich hingesetzt und einfach gesagt, ich schreibe die beste, coolste Batman-Joker-Geschichte, die ich
jetzt machen kann. Das hätte eigentlich fast eine Elseworld-Geschichte sogar sein können.
Alternativwelt also, ja. Aber immer mehr Kreative haben sich dann dazu entschieden, das in ihre Geschichten aufzugreifen und zu übernehmen. Ja. Und so wurde diese Geschichte letztlich durch die anderen kreativen Kanon.
Und daran sieht man auch wieder, wie wichtig dieser Band ist und wie wichtig er war, was er beeinflusst hat. Da sind wir jetzt schon Ende der 80er. Und da ging es gleich nochmal weiter mit einer ganz urigen Geschichte, die berühmte, auch immer wieder aufgelegte Death in the Family Geschichte.
Ein Todesfall in der Familie.
Was da so herausragend oder ungewöhnlich neu war, der berühmte Telefonentscheid.
Ein Ted. Die Fans waren mit dem zweiten Robin, Jason Todd, nicht so happy wie damals mit Dick Grayson. Mhm. Und DC hat halt reagiert und gesagt, okay, wir stellen es euch zur Wahl. Soll Robin sterben, Jason Todd, oder nicht? Jason hat nach seiner verschwundenen Mutter gesucht, ist im Nahen Osten zwischen Waffenhändlern und dem Joker mal wieder gelandet. Und der Joker hat ihn mit einem Brecheisen niedergeschlagen, niedergeknüppelt und war darauf und dran, ihn in einer Explosion zurückzulassen. Und die Fans konnten dann entscheiden, überlebt Robin das oder überlebt er das nicht. Und war halt damals die Telefonabstimmung, war Ende der 80er. Aha, aha. Heutzutage gibt es tatsächlich Gerüchte, dass das nur ein Fan war, der das irgendwie irgendwie, weil er IT-Kenntnisse hatte, mit so einem Daueranrufding manipuliert haben könnte. Doch, doch, das habe ich mal im Internet gelesen.
Ich schmeiß mich weg.
Der Entscheid war jedenfalls, Robin muss sterben und Jim Starlin und Jim Aparo, die Kreativen der Storyline, haben das dann eben umgesetzt und Robin kam dann in diese Explosion in dem Lagerhaus damals im Nahen Osten ums Leben und das war halt der Tod von Jason Todd. Nicht für immer, aber damals. Death in the Family ist halt einfach auch, Fans nehmen Einfluss drauf, der Verlag reagiert auf die schlechte Feedbacks für eine Figur und dann wird die Figur nicht einfach abgesägt, sondern sie wird mit einem PR-Stunt und ganz drastisch und aggressiv aus dem Kanon geschrieben und ersetzt dann später wieder durch den dritten Robin, dann Tim Drake. Und das war halt neu einfach.
Ja, das war einfach gigantisch. Also die Geschichte so an sich war gar nicht so toll.
Sowohl Starlin als auch Jim Aparo haben bessere Batman-Geschichten gemacht, rein handwerklich natürlich.
Da kommen wir gleich mal dazu. Was hat er gemacht? Den Kult.
Der Kult.
Noch 80er sogar.
88. Ja.
Und da hat sich der Herr Starlin, einen der grandiosesten Zeichner,
den Meister des Makabren,
Bernie Wrightson, geholt und hat eine Psycho-Batman-Geschichte geschrieben. Batman the Kult.
Batman muss gegen einen Kultanführer vorgehen, der setzt ihn unter Drogen und Batman geht einmal quer durch die Hölle. So hätte ich das jetzt mal so.
Nee, super. Die Story ist geil, die Artwork ist geil. Auch zigmal wieder neu aufgelegt, ist auch lieferbar.
Weil es wie in Death in the Family halt wieder so ein Ding war, wir setzen die Hauptfigur unter Drogen und er ist eigentlich am Ablosen. Das war halt auch neu wieder.
Ja, auch wieder sehr düster, weil eben emotional und psychisch so runterziehend, würde ich mal sagen.
Und ja, weil eben Drogen ja eigentlich jahrzehntelang auch aus den Comics verbannt waren und dann war plötzlich eine Geschichte, wo Batman unter Drogen stand.
Ja.
Klassiker auf alle Fälle und Bernie Wrightson hat nicht so viele längere Comics gezeichnet, er hat sehr viele Kurzgeschichten gemacht, für die EC Comics damals, die Warren-Hefte und so. Bei DC war das meiner Meinung nach seine längste Arbeit.
Swamp Thing.
Und dann fällt mir natürlich noch so die Spider-Man Graphic Novel oder sowas ein und die Punisher-Serie auch mit Jim Starlin.
Ja, aber viel lange
Comic-Stories hat er nicht gemacht. Nee, das ist dein dickster Superheldenband auf alle Fälle. Ja.
Dann machen wir jetzt mal ein bisschen Sprung.
Aber den mache ich sehr gerne, denn Batman The Long Halloween von 1996, 97, Jeff Loeb und Tim Sale ist halt auch so ein Meisterwerk.
Also da holst du mich nochmal voll ab. Das ist also nach denen, die jetzt waren, für mich der wichtigste noch.
Vor allem, das erschien Jahre später, Jahrzehnte später, aber es war eigentlich ein direktes Nachfolgeding von Batman Year One. Es ist eigentlich das zweite Jahr von Batman in Gotham.
Das war mir gar nicht so bewusst, da es so eigenständig stand. Ja,
weil es erzählt ja auch die Origin, wie aus Harvey Dent Two-Face wird. Das ist ja eine, nicht nur die Jagd auf den Holiday-Serienkiller steht da im Zentrum, sondern eben auch die Verwandlung von Two-Face. Und man muss dazu sagen, die haben 93 angefangen ja schon mit drei so sehr schönen Halloween-Specials. Mhm. Und dann durften sie eben 96, 97 Long Halloween machen. Das haben sie dann ja fortgesetzt mit Dark Victory, damals in Rom. Und gerade jetzt nach Tim Sales zu frühem Tod hat sich ja Jeff Loeb mit vielen anderen Ausnahmetalenten zusammengetan und macht The Last Halloween noch so eine Maxi-Serie als definitiven Abschluss dieser ganz langen Saga. Batman Long Halloween lebt natürlich von diesem Tim Sale Artwork, aber halt auch davon, dass Loeb diese Noir-Klassiker aus Hollywood das so kanalisiert, was Batman immer gut tut.
Das hat einfach wieder diesen etwas simpleren Strich, diesen einfachen Strich vom Sale, dieses viel stimmungsvollere für diese detektivartigen Geschichten.
Ja, der nimmt halt auch diesen ganzen Lichtschatten-Expressionismus aus den 50ern des Film Noir und packt den da rein. Und dann habe ich noch immer das Gefühl natürlich, dass trotzdem dieser Kontrast bei ihm ist, das cartoonig ist. Ein Joker hat ja ein riesen Kinn und sein Batman ist ja auch anders proportioniert jetzt als bei Mazzucchelli. Aber das passt einfach gut, dass er einerseits so ein Überrealismus hat in den Figurenzeichnungen, aber dann die Stimmung ist so super realistisch dann wieder irgendwie.
Du solltest Vorwörter für Batman-Comics schreiben.
Ich weiß nicht, ob ich das könnte.
Also, grandioser Band.
Pink. Das waren übrigens die ersten Batman-Comics, die ich mir damals in der Bibliothek geholt habe, in so einem deutschen Sammelband, weil wir es vorhin hatten von alten Erinnerungen und sowas. Und das hat mich auch sehr begeistert, weil so kannte ich Batman-Comics einfach eben nicht, weil ich ja auch diesen realistischeren Strich gewohnt war, der davor gepflegt wurde, wenn ich mal einen Batman-Comic hatte. Und auch die Dino-Comics, die ersten, sahen dann ja schon anders aus. Und dann war plötzlich mal ein Tim Sale. Ich dachte so, okay, so können Batman-Comics auch ausschauen, cool.
Wenn ich immer nach den 5 Besten gefragt werde, ist er auf jeden Fall immer dabei.
Ja, und das ist ein schönes, dickes Teil, 13 US-Hefte.
Ja.
Fragst du keinen Netflix-Mann-Wochenende, wenn du das Ding hast.
Gut, wir springen aber wieder ein bisschen. Jetzt springen wir Ende 90er, Anfang 2000er und da kommen wieder zwei Lieblinge von uns zu Wort.
Ja.
Der Herr Brubaker und der Herr Rucker.
Rucker? Ich sage auch immer Rucker, der kleine Rucker. Ja, wir sind ja in den späten 90ern. Wir kommen quasi aus dem Niemandsland, dem Erdbeben-Crossover, wo Gotham erschüttert und durchgeschüttelt wurde. Und das galt nicht nur für Gotham als Stadt, sondern auch für das kreative Ensemble der Batman-Comics bei DC. Denn die alten Haudegen. Die haben quasi aufgehört. Chuck Dixon, Alan Grant, Doug Mönch, Norm Brayvogel, wie sie alle hießen. Und Ed Brubaker und Greg Rucker haben halt quasi die Fackel übernommen, aufgenommen, den Staffelstab und haben eine neue Riege von Kreativen nach Gotham geführt. Mhm. Rucker hat Detective Comics gemacht, Brubaker die Batman-Hauptserie. Zusammen haben die beiden dann aber Anfang der 2000er die Serie Gotham Central gemacht. Und das ist für mich die beste DC-Comics-Serie der 2000er.
Aber da spielt doch der Batman gar nicht mit.
Ich weiß, er kommt immer nur so auf 5 Panels pro Storyline vor. Aber das ändert nichts daran, dass diese Serie über die Cops von Gotham genauso gut ist wie die Polizeiromane von Ed McBain oder die Serie NYPD Blue.
Es geht ja darum, dass die Jungs in Blue dann immer aufräumen müssen, und wenn Mädels. Batman dann fertig ist. Ja.
Oder auch, oder wenn er eben nicht zur Stelle ist und sie mal einen anderen Fall bearbeiten, aber trotzdem immer im Konkurrenzkampf mit ihm sind und natürlich auch diese ganzen Dramen, die sie untereinander haben. Rennie Montoya wurde gezwungen zum Coming Out in einer der ersten Storylines, die spätere zu Question. Ein Polizist wurde von Mr. Freeze eingefroren, ist umgefallen, zersplittert, war tot. Also dieser Druck, dieser psychologische Druck und auch diese Gefahr, die auf Cops in Gotham City, in der Stadt von Batman und den Superschurken herrscht, die wurde in dieser Serie thematisiert und es ist grandios. Also ich habe die auch schon mehrfach jetzt gelesen über die Jahre. Und
ihr hört uns ja immer über die Brubaker-Sachen schwärmen. Da ist es nicht anders. Das ist für uns beide immer absolute Must-Reads. Ja.
Was schön ist, wir tun Criminal immer so hypen. Hm. Aber in Criminal geht es immer um die Verbrecher.
Ja.
Und das ist eine echte Cop-Serie.
Da geht es um die Guten auch, ja.
Sollte man wirklich gelesen haben, ist für mich ein Highlight und war jetzt nicht nur so Marketing-Sprech, sondern für mich ist es echt ein ewiger DC-Lieblingscomic. Ich bin natürlich vorbelastet durch meine Krimi-Affinität, aber das Ding ist halt auch handwerklich einfach gut. Michael Lark als Zeichner, Kano, Steve Lieber, da gibt's kein schlechtes Heft oder dann auch so Details, dass nur die städtische Angestellte im Polizeihauptquartier das Batman-Signal anschalten darf und nicht Gordon selber, weil das sonst vor Gericht ja genutzt werden konnte, dass die Fälle versauen würde, wenn die Polizisten Batman rufen würden oder so. Also das ist sehr, sehr schön durchdacht alles. Auch so dieses, dass das verschiedene Schichten gibt und so. Also wirklich eine tolle Cop-Serie.
Okay, Leute, wir haben einen Haufen auf der Liste. Wir machen jetzt die Neuzeitlichen ein bisschen hurtig, geben euch Tipp und kurze Inhaltsangabe und wenn ihr es nochmal ausführlicher wollt, dann kommen wir darauf zurück. Wir gehen in die Anfang 2000er. Das ist kein besonderer Liebling von mir. Batman Hush.
Batman Hush von Jeff Loeb wieder und gezeichnet von Jim Lee, dem einflussreichsten Zeichner der 90er. Gebt ihr recht, das ist nicht die beste Batman-Story jener Ära. Da gäbe es ein paar andere, die ich nennen würde, aber es ist die erfolgreichste. Es ist bis heute ein Bestseller,
heute
wahnsinnig beliebt.
Unglaublich.
Und es ist definitiv Jim Lee Artwork, ist einer der Gründe. Und weil es einfach ein Schaulaufen der Batman-Figuren und Schurken ist. Du hast Killer Croc, du hast den Joker, du hast natürlich das Debüt von Hush. Batman und Catwoman tun sich gegen Superman zusammen, der von Poison Ivy kontrolliert wird. Das ist Action pur.
Ja. Das ist wirklich wie ein Image-Comic halt auch. Ja? Es geht hauptsächlich um die Action, es ist gut zu lesen, es sieht geil aus. Sieht
sensationell gut
aus. Jim Lee war einer der Besten aus der Image-Comic.
Das war noch Jim Lee Prime, würde ich auch sagen.
Absolutely. Ja, bin ich ganz, ganz deiner Meinung.
Und deswegen ist es auch okay, den immer auf so eine Empfehlungsliste zu setzen, weil wenn du den Comic aufklappst, das begeistert dich schon, das kann schon was entfachen in dir. Ja? Und deswegen hat er seinen Platz unter diesen großen Batman-Comics sich verdient, auch wenn wir jetzt vielleicht sagen, storytechnisch ist das jetzt aber nicht so das Gelbe vom Ei manchmal. Aber er macht Spaß, er sieht toll aus und das ist für einen Comic manchmal auch völlig okay.
Dann?
2006, das ist der Gegenpol, weil da ist sehr, sehr viel Gehalt in drin. Wir reden natürlich von Grant Morrison, Frank Quitely, Andy Kubert. Die haben zusammen Damian Wayne als den Sohn von Batman und Talia eingeführt. Die haben Batman sterben lassen in der Final Crisis, durch die Vergangenheit geschickt und dann Dick Grayson zum Batman gemacht.
Das war aber alles auch in der normalen Reihe, ne?
Das war alles im Kanon, genau.
Das waren keine separaten Bände oder separaten Miniserien oder irgendwas.
Das Einzige war halt dann, dass sie Batman und Robin Volume 1 gestartet haben, als Dick Grayson und Damian Wayne als dynamisches Duo im fliegenden Batmobile losgelegt haben, von Quietly kongenial gezeichnet. Dann haben sie später ja noch Batman Incorporated gemacht mit dieser weltweiten Batman-Organisation. Tolle Idee. Und Morrison hat halt immer diese alten Elemente genommen und mit neuen Ideen kombiniert und ist dem Ruf gerecht geworden. Grant Morrison, Comic-Visionär, Master, Genius. Schwieriger als Batman Hush zu lesen, definitiv. Verlangt mehr ab, ist ein bisschen cleverer natürlich auch, aber lohnt sich auch. Ich weiß nicht, ob das über alle 2000 Seiten so war, aber ich habe zum Beispiel für die Redaktionsseiten der Omnibusse letztes Jahr nochmal so die Anfänge mit Damiens Debüt gelesen. Das war schon einfach auch gute Batman-Action.
Da habt ihr das auch schon gehört, der kleine Werbeeinflechter. Es gibt die Omnibus-Bände.
Genau. Das ist halt auch schön, dass so diese Strecken, die wir jetzt hier auch aufgezählt haben, die bleiben in Print.
Ja, das ist auch echt super, auch dass es eben diese dicken Bände gibt, die sind eigentlich sau günstig, wenn man das mal auf die Einzelseiten runterbricht.
Und auf Einzelhefte.
Da habt ihr wirklich richtig viel fürs Geld, hochwertigst und trotzdem günstig.
Man muss halt vielleicht mal 3 Monate Taschengeld oder Comic-Budget zusammenlegen.
Aber ja, da lasst ihr halt einmal die Spawn-Hefte weg und dann reicht's schon wieder. Da guckt er weg. Hast du die Spawn-Redaktion auch?
Nicht mehr. Ich habe nur, ja.
Der Rat der Eulen.
Genau, der Rat der Eulen.
Das war auch echt geil.
2011, DC startet sein komplettes Comic-Universum neu nach Flashpoint. Wir reden von den New 52 und Scott Snyder und Greg Capullo, ein Spawn-Zeichner. Modernes Dreamteam, kann man uns darauf einigen?
Ja, absolut. Capullo ist ein mega, mega geiler Zeichner.
Der jetzt auch nicht umsonst Deadpool Batman 1 macht. Das erste Aufeinandertreffen. Ja, und das war halt der Rat der Eulen so als Geheimgesellschaft, die Gotham aus den Schatten lenkt und herrscht und diese Talion-Killer hat und Batman muss dagegen diese Gesellschaft antreten, die er als Kind sogar als Mythos wahrgenommen hat, weil er dachte, die hätten seine Eltern umgebracht, den Angriff da inszeniert. Super tolles Artwork, coole Story. Die beiden sind dann relativ lang auch wirklich an der Batman-Hauptserie geblieben. Und später, ich weiß jetzt nicht, ob das auch Capullo noch gezeichnet hat, waren dann auch so Sachen wie Super Heavy, wo Jim Gordon zeitweise als Batman in der Batman-Robocop-Rüstung übernommen hat. Also der Run hat einiges
getan. Der hat einiges zu bieten
getan. Auch.
Wie gibt's denn den lieferbar?
Ist auch der in Omnibusbänden und in einzelnen Sammelbänden. Super. Das könnt ihr euch auch suchen.
Das ist ja auch genial.
Ja, wir haben ja eingangs erwähnt, dass der Batman-Tag ist. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, ich bin neuer Leser, Leserin oder ich bin alter Fan. Was könnte mich jetzt da außer Batman das erste Jahr total vom Hocker hauen? Und da hat DC jetzt seit letztem Jahr und seit diesem Jahr auf Deutsch eine neue Reihe. Und das ist die Absolute Comics und in der Gestalt eben von Absolute Batman 1. Geschrieben wieder von Scott Snyder und gezeichnet von Nick Dragotta.
Der Gabriel Name hat mir nichts gesagt, der
East Nick of West.
Ah, da kommt der her, ja. Das war gar nicht schlecht und der sieht aber echt geil aus, super, muss man sagen. Also man schlägt den auf, den Batman, und denkt sich, wow, das ist mal echt ein richtig anderer Look mal wieder.
Genau.
Das ist schön düster auch und trotzdem so
cartoonig ein bisschen.
Straighter-Stil, genau, cartoonig, bisschen
klare
überzeichnet
Linie,
fast.
Total überzeichnet, ich meine, der Batman ist ein Biest.
Ja.
Aber das passt eben auch zu diesem Konzept. Also ich sage immer, in den Heften darf ich es natürlich nicht sagen als Redakteur, aber euch kann ich sagen, für mich sind das die Ultimate Comics von DC. Hm. Also Marvel hat ja vor ein paar Jahren diese Neuinterpretation in der Parallelwelt seiner berühmtesten Helden gemacht. Und genau das macht jetzt DC in einer Parallelwelt, die aber, weil sie unter Darkseids Einfluss steht, ein bisschen finsterer ist. Die Helden müssen ein paar mehr Hindernisse überwinden. Aber viele Dinge sind auch anders. Also Bruce Wayne zum Beispiel ist im Absolute Batman ein Held der Arbeiterklasse. Sein Vater ist umgebracht worden beim Amoklauf im Zoo. Seine Mutter lebt aber noch und ist eine Sozialarbeiterin und die beste Freundin von Jim Gordon. Und es sind halt ganz viele Dinge anders. Alfred Pennyworth ist ein Geheimagent, der nicht mit Batman zu tun hat und ihn eher aus der Ferne beobachtet und so ein bisschen herausfordert und dann wieder unterstützt. Und die Schurken, also Catwoman und der Pinguin und Riddler und Two-Face und Killer Croc sind als Jugendliche alle die besten Freunde von Bruce Wayne und werden erst zu diesen Figuren. Und also es ist eine Menge anders und viele Überraschungen. Und
auf welchen Horizont ist denn das angelegt, Christian? Wollen die, ist das eine Ongoing?
Ja, das ist eine Ongoing.
Das ist eine Ongoing.
Und das hat so viel Erfolg, Heft für Heft. Und hat,
okay.
Die US1 von Absolute Batman ist, glaube ich, jetzt in der 12. Auflage oder so.
Na gut, es ist ja dann letztlich alles ongoing, was noch läuft oder erfolgreich ist. Oder solange es erfolgreich ist, wird es laufen.
Das wurde aber auch so angelegt, dass sie wirklich gesagt haben, das ist nicht nach 6 oder 12 Heften vorbei. Scott Snyder ist der Architekt. Und es gibt ja jetzt auch Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, Absolute Green Lantern.
Also das bleibt uns erstmal eine Weile.
Absolut. Und das ist auch, finde ich, gerechtfertigt, weil es echt fresh ist und echt gut ist. Und ich glaube, dass das viele alte Fans wirklich auch nochmal so ein bisschen rocken kann. Und Neuleser finden es eh cool, weil alle beim gleichen Status quo anfangen. Genau. Das war eben das Konzept der Ultimate Comics damals. Und das funktioniert auch bei DC hervorragend.
Die haben ja damals schon funktioniert und jetzt funktioniert es ja auch wieder.
Und immer noch und genau. Und
also auch das neue Ultimate bei Marvel funktioniert ja auch wieder.
Richtig. Und deswegen Absolute Batman, es klingt ein bisschen sehr nach Stunt und Hype, aber es hält dem Hype auch stand und es ist echt cool.
es ist ja so, wenn du den Leuten mehr Freiheiten gibst, was zu machen, dann kommen eben diese freshen Ideen, wie du gesagt hast. Ja, dann kommt immer was anderes, was sie bei dem klassischen Charakter dann nicht machen dürfen, weil den müssen sie wieder so zurückgeben, wie sie ihn übernommen haben.
Ja, ich glaube, es ist halt auch, Scott Snyder hat sich echt sehr verdient gemacht bei DC Comics. Der hat denen richtig Geld in die Kassen gespült. Er ist ja wohl wahrscheinlich der prägende Batman-Autor der letzten Dekade gewesen, wo sie gemerkt haben, er hat so Abwanderungsgefühle gehabt. Er hat dann sehr viel Creator-Owned gemacht bei verschiedenen Verlagen, ist dann weg von DC und von Batman und dann haben sie ihm wahrscheinlich mit dieser Carte Blanche, hey, hast du Bock, Batman zu machen und du darfst machen, wie du es willst und was du willst. Und er war dann der Architekt dieses Absolute-Universums.
Geil.
Und ich denke schon, dass ihm das auch gecatcht hat. Weil wie oft hast du in deinem Leben die Gelegenheit, Batman wirklich ernsthaft auf einer ganz großen Bühne, nicht nur in einer einzelnen Elseworld-Story, neu zu interpretieren, von Ground Zero an.
Den vielleicht berühmtesten Superhelden so in die Hand zu bekommen, das ist eine Chance, die du als Autor nicht ablehnst.
Und anscheinend tut dich DC komplett von der Leine lassen, denn dieser Batman kann seine fledermausförmige Brustplatte aus der Brust reißen, an Stab machen und wie eine Axt schwingen. Also, ja?
Ja, mit dieser zuletzt erschienenen Batman-Serie, also brandaktuellen Sache, entlassen wir euch jetzt in die Welt und ihr könnt jetzt aus dem Vollen schöpfen. Es gibt alles lieferbar, worüber wir gesprochen haben. Ja, in diesem Sinne bleiben wir jetzt noch ein bisschen in dem schönen Garten vom Christian sitzen. Gras mähe ich heute keins mehr. Mache ich vielleicht im Laufe der Woche dann.
Jetzt habe ich extra den Bettrasenmäher aus der Halle geholt.
In diesem Sinne, ciao und bye bye, euer Burn.
Macht's gut und wir sehen uns in Gotham.